Danke für die Einladung hierher. Ich werde mich auf Syrien konzentrieren, aber einige Themen, die bei mir kommen, werden wir dann vielleicht in der Diskussion auch noch gemeinsam dann weiter elaborieren, weil doch manche Entwicklungen durchaus Ähnlichkeiten über diese Grenzen, die es ja nicht viel länger wie 100 Jahre gibt, hinweg zu finden sind. In Syrien ist der Fall allerdings noch ein bisschen komplizierter, denn wenn wir uns jetzt hier die aktuelle Karte Syriens anschauen, sehen wir, dass Syrien die Phase, die der Irak zumindest vorläufig überwunden hat, nämlich die des wirklich zersplitterten Bürgerkriegslandes, noch nicht überwunden hat und wir in Wirklichkeit nicht von Syrien als gesamten politischen Territorium sprechen können und auch nicht über die Situation der Christen in Syrien so allgemein sprechen können, sondern uns genauer anschauen müssen, von welchen Territorien wir jeweils sprechen, weil die Christen, aber auch die anderen religiösen Minderheiten in verschiedenen Gebieten Syriens auch sehr unterschiedlich behandelt werden. Ich sage gleich dazu, ich werde mich fokussieren auf die Region, die ich am besten kenne, das ist der Nordosten Syriens, der unter der Kontrolle der syrischen demokratischen Kräfte steht. Das ist jenes Militärbündnis, das 2015 geschaffen worden ist mit amerikanischer Hilfe, in dem auch die kurdischen sogenannten Volks- und Frauenverteidigungseinheiten drin sind, das aber längst nicht mehr nur kurdisch ist. Ich kann aber natürlich auch einen Überblick über die Christen in anderen Teilen des Landes geben. Nur der Nordosten Syriens ist das Gebiet, in dem ich selbst halt die letzten 10 Jahre die meiste Feldforschung gemacht habe. Schauen wir diese Karte also mal kurz an. Der Bürgerkrieg in Syrien hat sich ein bisschen stabilisiert sozusagen mit Frontlinien, die schon länger in dieser Form mehr oder weniger existieren. Es haben sich gewissermaßen semi-stabile Entitäten gebildet, also Gebiete, die von verschiedenen politischen Akteuren beherrscht werden. Und das ist jetzt, was ich hier auf der Karte sehe, ungefähr die aktuelle Situation. Das größte Territorium, das, was ihr hier in rosarot seht, ist das Gebiet, das von der syrischen Regierung kontrolliert wird, also von der Regierung von Bashar al-Assad. Wie man hier sieht, ist das das mit Abstand größte Gebiet. Man könnte so sagen, dass die syrische Regierung diesen Bürgerkrieg zumindest bis zu einem bestimmten Grad gewonnen hat, aber eben nur bis zu einem bestimmten Grad, was diese Regierung und ihre Armee trotz Unterstützung durch Russland und dem Iran nicht gelungen ist, ist, dass sie das gesamte Territorium wieder unter Kontrolle gebracht hätten. Aber die großen Städte, Damaskus, Aleppo, Homs, Deir ez-Zor sind unter Kontrolle der Regierung und auch der Großteil der Bevölkerung, so sie das Land nicht überhaupt verlassen haben, stehen derzeit unter Herrschaft dieser syrischen Regierung in Damaskus. Dann haben wir ein Gebiet, das ihr hier eigentlich in zwei Farben eingefärbt seht, nämlich das Ockergelbe und das Orange. Und das ist das Gebiet, das eben von diesen syrischen demokratischen Kräften kontrolliert wird. Also das, was man früher, als es noch primär das kurdische Gebiet war, als Rojava bezeichnet hat, Westkurdistan, durch die militärischen Ereignisse seit 2018, sprich die Besetzung Afrins durch die Türkei, und dann 2019 die Besetzung dieses Grenzstreifens zur Türkei durch die türkische Armee, aber auch durch die Eroberung der Reste des sogenannten Islamischen Staates hat sich das ein bisschen verschoben und es sind heute mehr arabischsprachige Territorien unter dieser Herrschaft der syrisch-demokratischen Kräfte als kurdischsprachige. Das, was ihr hier als orange seht, das haben die Zeichner dieser Karte verwendet, um zu signalisieren, dass das das Gebiet ist, in dem zusätzlich die syrische Armee präsent ist. Ich kann auch aber von meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass das eine sehr lose Präsenz ist. Ja, dort stehen ein paar syrische Soldaten, die sehr leicht bewaffnet sind, quasi an der Grenze Und das war eher sogar fast schon auf Wunsch der syrischen demokratischen Kräfte, nämlich um eine weitere Besetzung des Territoriums durch die Türkei zu verhindern. Also de facto ist sowohl Orange als auch Oka unter Kontrolle dieser syrischen demokratischen Kräfte. Dann haben wir die beiden grünen oder die drei grünen Flecken im Norden. Das ist das Gebiet, das derzeit von der Türkei im Bündnis mit lokalen, mehr oder weniger islamistischen bis dschihadistischen Kräften kontrolliert wird. Ich sage das deshalb so vage, weil das ein Bündnis von verschiedensten Milizen ist, mit denen die Türkei da zusammenarbeitet, die ungefähr so von Moslembruderschaft bis zu fast dschihadistisch reichen und die teilweise auch miteinander rivalisieren, wo aber die Türkei sozusagen zusätzlich präsent ist mit ihrer Armee und teilweise auch den Sold dieser Milizen bezahlt. Dann haben wir, was Sie vielleicht nicht so gut sehen, was relativ klein ist, aber zwischendrin dieses hell, leicht blau eingefärbte Gebiet, also nicht der Stausee da, sondern Richtung Antakya, Richtung türkischer Grenze. Das ist das Gebiet, das von Hayat Tahrir al-Sham kontrolliert wird. Das ist die neueste Namensgebung eines Militärbündnisses, das unter Führung der ehemaligen Jabhat al-Nusra steht. Das ist die Gruppierung, die bis 2016 der offizielle Franchise-Nehmer, wenn man so will, von Al-Qaida in Syrien war und 2016 formal aus der Al-Qaida ausgetreten ist, aber im Wesentlichen sich nicht mit Al-Qaida überworfen hat, sondern das war ein formaler Schritt, um sich für mögliche Friedensverhandlungen in Zukunft in Syrien in Stellung zu bringen. Und dann haben wir noch dieses kleine grüne Gebiet da an der Grenze zu Jordanien und Irak. Das werde ich nicht näher behandeln, weil es für unser Thema keine Rolle spielt. Da gibt es keine Christen. Das ist im Wesentlichen ein Wüstengebiet, das von den letzten Resten der sogenannten Freien Syrischen Armee gehalten wird, die noch relativ säkular sind, aber im Wesentlichen eigentlich auf US-Sold arbeiten dort und nur ein paar hundert Menschen umfasst. Wir haben jetzt zuerst, möchte ich ein bisschen auf das Gebiet sozusagen der Regierung eingehen. Was haben wir dort für ein politisches System? Das ist ein weitgehend säkulares System. Ich sage deshalb weitgehend säkular, weil auch in diesem System zum Beispiel kein säkulares Familienstandsrecht existiert. Also es dürfen auch im Regierungsgebiet, also die einzige Möglichkeit, sozusagen eine Eheschließung zu machen, ist, dass man eben als Christ in seiner Kirche heiratet und damit ist automatisch gegeben, dass man als Christ nur eine Christin heiraten kann und als Muslim nur eine Muslimin. Aber trotzdem ist es im Vergleich zu vielen anderen politischen Systemen in der Region relativ säkular. Es ist auch vorgegeben, dass der Staatspräsident ein Muslim sein muss. Das ist insofern etwas bekannt, als die Familie Assad, wie jeder in Syrien weiß, der Minderheit der Alawiten angehört und die Zugehörigkeit der Alawiten, bitte nicht zu verwechseln mit den Aleviten, das sind zwei unterschiedliche, sagen wir mal, heterodoxe Strömungen, die Zugehörigkeit der Alawiten zum Islam gewissermaßen umstritten ist. Auch unter Alawiten selbst. Ich möchte jetzt da nicht in zu große Details reingehen, aber in der Öffentlichkeit präsentiert sich deshalb Bashar al-Assad immer wieder als nur Muslim. Und es hat auch unter dem Vater von Bashar, also unter Hafiz al-Assad, schon einmal eine Fatwa eines hohen schiitischen Geistlichen im Libanon gegeben, der bestätigt hat, dass die Alawiten normale Schiiten wären, um eben dem Genüge zu tun, dass der Staatspräsident ein Muslim ist. Also auch das ist etwas, was jetzt nicht wirklich säkular ist, aber trotzdem insgesamt auch die Gesellschaft ist vor allem in den großen Städten dort schon eher säkular geprägt. Was wir aber haben, ist einen starken arabischen Nationalismus, das heißt eine Marginalisierung ethnischer Minderheiten. Das betrifft einen Teil der Christen, die sich nicht als Araber, sondern als Assyrer, Aramäer begreifen. Wir haben in Syrien Christen, die muttersprachlich Arabisch sind. Wir haben aber eben auch Christen, die andere Muttersprachen haben. Und die leben sozusagen so lang gut, solange sie sich in diese arabische Dominanz eingliedern und solange sie sich nicht politisch betätigen. Das gilt allerdings nicht nur, also nicht oppositionell politisch betätigen. Das gilt allerdings nicht nur für Christen, sondern für alle Syrer. Es ist natürlich ein sehr autoritäres politisches System. Insgesamt ist es so, dass im Regierungsgebiet trotzdem in den letzten 10 Jahren sehr viele Christen geflüchtet sind, vor dem Bürgerkrieg, aber auch vor Angriffen diverser islamistischer Milizen, die es ja gegeben hat und teilweise auch immer noch gibt. Und dass das Regime diese Angst vor islamistischer, dschihadistischer Gewalt auch nutzt, um die verschiedenen religiösen Minderheiten, das betrifft jetzt nicht nur die Christen, loyal gegenüber dem Regime zu halten. Also sozusagen die Alternative, wenn wir den Krieg nicht gewinnen, sind der IS oder andere islamistische Gruppen, deshalb haltet zum Regime. Das heißt, die relative Regimetreue von vielen Christen in Syrien ist nicht unbedingt einer Liebe zum politischen System oder zum Präsidenten Bashar al-Assad geschuldet, sondern oft der Angst vor der möglichen Alternative zu diesem System, und das wird auch relativ stark instrumentalisiert durch das Regime. Man muss aber auch dazu wissen, dass ja dieses politische System schon jahrzehntelang existiert und dass hohe Ämter in den Kirchen Syriens nur besetzt werden konnten schon seit Jahrzehnten mit einem gewissen Konsens des Regimes. Das heißt, ein Priester mit Distanz zum Regime kann vielleicht Priester werden, aber sicher nicht Bischof und ganz sicher nicht Patriarch einer dieser Kirchen. Das heißt, die Hierarchie der verschiedenen Kirchen und ganz besonders jener Kirchen, die ihre Zentralen in Syrien haben, war schon vor dem Bürgerkrieg sehr regimetreu. Das gilt nicht unbedingt für alle Gläubigen und nicht unbedingt für alle Ortspriester, aber es gilt für die höhere Hierarchie der verschiedenen christlichen Kirchen. Ganz besonders gilt es für die syrisch-orthodoxe Kirche, die ihren Sitz in Syrien hat, und für die griechisch-orthodoxe Kirche von Antiochien und auch für die armenisch-apostolische Kirche. Etwas weniger gilt es für die verschiedenen Fraktionen der katholischen Kirche, die unierten Kirchen, die es dort gibt, weil es da zum Ausgleich gewissermaßen das zentralisierte Kirchenmodell der römisch-katholischen Kirche gegeben hat. Aber die, die sozusagen völlig unter der Herrschaft des Regimes stehen, waren da immer sehr regimetreu. Christen in dieser Region, die geblieben sind, sind aber sind vielfach relativ wohlhabende Mitglieder der Mittel- und Oberschicht, oft aus dem urbanen Bereich. Das hat aber nicht unbedingt dazu geführt, dass die Christen in den letzten 10 Jahren verstärkt in Syrien geblieben wären, sondern es hat sogar eher dazu geführt, dass die Migrationsbewegung noch verstärkt worden ist, weil diese Christen nicht nur den Vorteil hatten, den die Peter Ramsa auch schon erwähnt hat, dass sie teilweise in Europa leichte Aufnahme gefunden haben, sondern auch den Vorteil hatten, dass sie die finanziellen Mittel hatten, zum Beispiel Schlepper zu bezahlen, um nach Europa zu kommen, weil es ja eigentlich nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, legal nach Europa zu kommen und damit einen Asylantrag zu stellen. Das heißt, wenn man aus den ärmeren Schichten stammt, kann man sich das schlicht und einfach nicht leisten, wenn man aus der mittleren Oberschicht stammt, sehr wohl. Das heißt, es gibt eine verstärkte Abwanderung von Christen, auch aus dem Regierungsgebiet, obwohl es keine religiöse Verfolgung der Christen als Christen gibt, im Gebiet, das von der syrischen Regierung gehalten wird. Wie schaut es jetzt im zweitgrößten Territorium aus? Das zweitgrößte Territorium, das derzeit in Syrien existiert, ist das eben von Nord- und Ostsyrien, wie sich es derzeit offiziell nennt, nennen wir es trotzdem jetzt einmal Nordsyrien und Rojava, weil ich auch ein bisschen darauf eingehen will, wie sich die Situation in den Gebieten entwickelt hat, die nach 2012 von den Kurden kontrolliert worden sind, aber mittlerweile wieder verloren gegangen sind. Da gibt es im Wesentlichen drei Regionen mit sehr unterschiedlichen christlichen Gemeinschaften. Das eine sind die Christen in der Jesira, die ethnisch sehr vielfältig sind. Das sind sogenannte Suroye, das sind Christen, die eine Form des Neu-Ostaramäischen sprechen, Assyrer, die eine andere sprechen und Armenier in der Jesira. Die Jesira ist dieses Gebiet, das im äußersten Nordosten an der irakischen Grenze ist, also an der, im Dreiländereck Irak-Türkei. Dann haben wir in Kobani und Afrin, also weiter im Westen, an der Grenze zur Türkei, historische armenische Gemeinschaften, deshalb historisch, weil die schon in den 60er Jahren abgewandert sind, teilweise nach Aleppo, wo es eine große armenische Community bis heute noch gibt, teilweise aber auch in die Sowjetrepublik Armenien und in den Libanon, wo es auch eine recht große armenische Community gibt. Und dann haben wir in den letzten 10 Jahren auch Gemeinschaften von Konvertiten in Kobani und Afrin, die unter der sehr säkularen Herrschaft der Kurden und der syrischen demokratischen Kräfte sich legal als Kirchengemeinden organisieren konnten. Also das sind im Wesentlichen Kurden, teilweise auch Araber, muslimischer Herkunft, die zu Formen des evangelikalen Christentums konvertiert sind. Aber die größte von diesen Gemeinschaften ist definitiv, sind definitiv diese Gruppen, diese verschiedenen Kirchen in der Jesira. Wir haben jetzt unter diesen aramäischsprachigen Christen im Wesentlichen zwei große Gruppen. Das eine ist jene, eben die Suroye sprechen, das ist die Form, die im sogenannten Durabdin auf der türkischen Seite der Grenze gesprochen wird auch und eben auch bis nach Syrien hineinreicht. Das ist die älteste christliche Volksgruppe in dieser Region. Und dann haben wir jene Menschen, und da schließe ich jetzt auch einen Vortrag von der Peter Ramsauer an, die nach dem Massaker von Semele im Irak aus dem Irak nach Syrien gekommen sind. Das sind Menschen, die eine sehr lange, mehrstufige Fluchterfahrung gewissermaßen hinter sich haben. Die sind 1915, wo ja im Osmanischen Reich unter der sogenannten jungtürkischen Regierung nicht nur die Armenier einem Genozid zum Opfer gefallen sind, sondern auch die Assyrer, vor allem in der Region des heutigen Hakkari im äußersten Südosten der Türkei. Die Überlebenden von diesem Genozid sind dann in den britischen Protektoratsbereich Mesopotamiens, also in den heutigen Irak, geflüchtet. Und davon ist wiederum ein Teil eben nach dem Massaker von Semele 1933 an den Habur-Fluss geflüchtet. Das sind im Wesentlichen Gebiete gewesen, die damals kaum bis gar nicht besiedelt waren, beziehungsweise nur einige Nomadenstämme hatten. Und da wurden Dörfer und Städte zwischen Hasaka und Daltamar im Wesentlichen errichtet. Und die sprechen eine andere Form des Neu-Ostaramäischen und verstehen sich sehr stark eben als eigene ethnische Gruppe, als Assyrer. Das ist nicht de facto, das ist nicht identisch mit den historischen Assyrern der mesopotamischen Antike, aber in ihrem Selbstverständnis sind sie das und haben eine sehr stark auch tribale Identität beibehalten, die sie aus Hakkari noch mitgenommen haben. Die älteste Kirche in dieser Region ist die, ich möchte ein paar Bilder zeigen, die Barabaita Kirche bei Khan Yunis oder auf Kurdisch Birabe genannt, bei Derik. Das ist eine wirklich jahrhundertealte Kirche, ganz nah an der türkischen Grenze. Aber schauen wir uns jetzt die verschiedenen Konfessionen noch einmal kurz an. Ja. Zuerst die der aramäischsprachigen Christen in der Region. Das ist einerseits die syrisch-orthodoxe Kirche. Das ist eben jene, die im Wesentlichen von den Suroye, also die Jakobiten hat man sie auch genannt früher, vielleicht kennen Sie diese Bezeichnung, geprägt ist. Und davon gibt es, wie von fast allen nahöstlichen sogenannten altorientalischen Kirchen, auch eine unierte Abspaltung, also eine Kirche, die sich irgendwann dem Vatikan unterstellt hat und in Gemeinschaft mit der römisch-katholischen Kirche jetzt existiert, aber trotzdem ihre eigenen Riten, ihr eigenes Kirchenrecht beibehalten hat, und das ist die syrisch-katholische Kirche. Dann gibt es die assyrische Kirche des Ostens, und das ist die Kirche eben der Assyrer, die 1933 aus dem Irak gekommen sind. Das ist jene Kirche, die man bei uns manchmal als Nestorianer bezeichnet hat. Die Angehörigen dieser Kirche selbst mögen diese Bezeichnung ganz und gar nicht, ja, weil sie sozusagen keine Anhänger vom historischen Nestorius sind. Aber ich sage es einfach dazu, dass man weiß, was gemeint ist. Ja. Diese assyrische Kirche des Ostens existiert in dieser Form in Syrien, eigentlich nur in Nordostsyrien, weil die eben aus dem Irak in diese Region, an den Habur-Fluss, gekommen sind. Im Irak sind sie relativ stark präsent, aber nicht so stark wie ihre unierte Abspaltung, wenn man so will, die chaldäische Kirche, die unierte Form der assyrischen Kirche ist. Das ist im Irak die mit Abstand größte Kirche. In Nordostsyrien ist sie auch vertreten, aber eben auch primär in Nordostsyrien und nicht in Damaskus. Und es hat dann 1968 noch einmal eine Spaltung der assyrischen Kirche des Ostens gegeben. Eine Spaltung, die einerseits sich an der Kalenderfrage entzündet hat, also es hat eine Reform des Kalenders der syrischen Kirche des Ostens gegeben, und die alte Kirche des Ostens sind gewissermaßen die Altkalendarier der syrischen Kirche des Ostens. Aber der Hintergrund ist auch ein politischer gewesen, weil der Patriarch der syrischen Kirche schon sehr lange in der USA gelebt hat. Und das damalige Baath-Regime, das war sozusagen am Beginn der Ära Saddam Husseins erst, wollte eben eine Kontrolle über diese Kirche stärker ausüben und hat sozusagen die Altkalendarier innerhalb der assyrischen Kirche unterstützt, die sich dann als alte Kirche des Ostens abgespalten haben. Die ist in Syrien sehr spärlich vorhanden, im Irak stärker. Meines Wissens nach gibt es 4 Gemeinden, auch nur im Nordosten Syriens. Ich zeige euch auch ein paar Bilder jetzt dazu und werde aber jeweils auch etwas zur Verortung der jeweiligen Kirchen in der aktuellen politischen Situation sagen. Ja. Das ist jetzt eine Kirche der syrisch-orthodoxen Kirche in Derik. Die syrisch-orthodoxe Kirche ist, wie ich euch schon beim Thema Regime sozusagen, Regierung gesagt habe, eine deren Oberhaupt, deren Patriarch, in Damaskus lebt heute, das war nicht immer so, aber nach 1915 sozusagen hat sich der in Damaskus niedergelassen und die deshalb in der oberen Hierarchie sehr nahe beim syrischen Regime ist. Das spürt man auch im Nordosten Syriens. Ja, also es ist auch so, dass die Priester der syrisch-orthodoxen Kirche eine relativ starke Distanz zu diesem politischen System, das die Kurden mit ihren Verbündeten in Nord- und Ostsyrien errichtet haben, weil sie einfach der Kirchenhierarchie in Damaskus unterstehen. Die empfangen zum Beispiel, wenn internationale Politiker den Nordosten Syriens besuchen, weigern sich die normalerweise, diese Politiker zu empfangen, wenn sie nicht auf offiziellem Wege über das Regime in Syrien eingereist sind. Ja, da gibt es eine Anordnung sozusagen der Kirchenhierarchie. Das geht auch, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass der Nordosten Syriens ein demokratisches Paradies ist, aber er ist zumindest pluralistischer als andere Teile Syriens. Also die Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens akzeptiert das auch gewissermaßen, dass es hier offizielle Vertreter der Kirchen gibt, die eben stärker an Damaskus orientiert sind als an der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens. Das gilt aber jeweils für die Kirchenhierarchie, und ich werde nachher noch etwas dazu sagen, dass es ein bisschen anders ausschaut, teilweise mit den Gläubigen. In etwas abgeschwächterer Form haben wir dasselbe auch bei der syrisch-katholischen Kirche. Hier sehen wir ein Foto von der syrisch-katholischen Kirche in Serikani oder Ras Al Ain auf Arabisch. Das ist eine der Städte, die im Herbst 2019, im Oktober 2019, von der türkischen Armee erobert worden sind und wo eigentlich die gesamte kurdische, jesidische und christliche Bevölkerung geflohen ist. Diese Kirchengemeinden gibt es heute schlicht und einfach nicht mehr und einige der Kirchen wurden auch zumindest partiell geschändet oder zerstört. Dieses Foto habe ich noch 2016 gemacht, als das noch unter kurdischer Kontrolle war. Hier haben wir die Bischofskirche der assyrischen Kirche des Ostens, also nicht die Altkalendarier, sondern die sich damals reformiert haben in Hasaka. Das ist auch der größere Teil der Assyrer im Nordosten Syriens, die eben über einen eigenen Bischof in der Provinzhauptstadt Hasaka verfügen. Das ist eine Kirche der chaldäischen Kirche in Derik. Bei der chaldäischen Kirche ist es zum Beispiel so, deren Kirchenhierarchie ist nicht mit ihrer Zentrale in Damaskus und die verhält sich deshalb auch anders. Also der Priester der chaldäischen Kirche in Derik empfängt zum Beispiel sehr wohl Politiker, die nicht über das Regime hergekommen sind. Deren Kirchenhierarchie sitzt im Irak, die hat gewissermaßen damit auch in Nordostsyrien eine andere Orientierung, auch was den Klerus betrifft, als die syrisch-orthodoxe Kirche. Und etwas Ähnliches haben wir auch hier bei der alten Kirche des Ostens, wobei die, wie gesagt, nur traditionell vier Gemeinden in Nordostsyrien hatte. Und Teile dieser Gemeinden sind im Kampf mit dem sogenannten Islamischen Staat auch weitgehend entvölkert worden. Also gerade diese Region eben am Habur-Fluss, wo diese Assyrer nach 1933 sich angesiedelt haben, ist sehr stark unter den Beschuss des IS gekommen. Einige Dörfer sind auch tatsächlich vom IS erobert worden. Und im Gegensatz zur Ninive-Ebene, über die Petra vorher im Irak gesprochen hat, sind in die Dörfer nur sehr, sehr wenige der damals geflüchteten Assyrer zurückgekehrt. Und es ist eigentlich zu befürchten, dass dieser doch relativ kompakte, geschlossene assyrische Siedlungsraum am Habur-Fluss nicht wieder besiedelt wird in der Form, wie wir das vor dem Angriff des sogenannten Islamischen Staates kannten. Hat auch damit zu tun, dass da jetzt viele Vertriebene aus anderen Teilen, aus den Gebieten, die die Türkei erobert hat, sich in den leeren Häusern dann niedergelassen haben. Dieses Bild zeigt zwar eine Kirche der alten Kirche des Ostens in Tel Hormsid, wo man christliche Milizionäre sieht, die sie wieder herrichten nach dem IS und das Kreuz dort auch wieder auf der Kirche errichten. Von Seiten der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens, denen ist es sehr wichtig, diese christliche Identität dieser Region auch zu bewahren. Das Problem ist, die meisten Christen, die es dort gegeben haben, sind einfach nicht mehr da. Dann haben wir die Armenier, die in dieser Region alle Nachkommen der Überlebenden des Genozids an den Armeniern von 1915 sind. Die meisten dieser Armenier sind Angehörige der armenisch-apostolischen Kirche, die mehrere Gemeinden in Kamischli, in Dalabya, Serikani, Hasaka und Derik hatten, wobei zwei dieser Gemeinden eben in diesem Gebiet lagen, das seit Oktober 2019 von der Türkei besetzt worden ist und mit ihren islamistischen Verbündeten natürlich. Und die armenische Bevölkerung eben aus Dalabya und Serikani ist damals geflohen. Einige wenige sind jetzt noch in anderen, also in Kamischli, aber die meisten scheinen das Land verlassen zu haben und werden wohl auch nicht mehr zurückkehren. Besonders tragisch finde ich es bei der Gemeinde in Tal Abyad, die ist jetzt nämlich schon das zweite Mal geflohen seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs. Tal Abyad war ja einer der wichtigsten Durchzugsrouten des IS von der Türkei. Da sind auch die meisten österreichischen Dschihadisten übrigens durchgekommen durch Akçakale und Al-Abyad. Das heißt, diese Gemeinde ist schon durch den IS vertrieben worden. Die sind danach, also ein Teil davon ist, nachdem die Kurden Al-Abyad erobert haben, 2015 wieder zurückgekommen und 2019 mussten die schon wieder die Stadt verlassen. Und dann gibt es noch eine armenisch-katholische Kirchengemeinde in Kamischli. Ich möchte einfach ein paar Bilder zeigen, damit es illustrativer wird. Das ist zum Beispiel die armenisch-apostolische Kirche in Derik. Hier habe ich ein Foto vom Priester von der armenisch-apostolischen Kirche in Derik und seiner Frau und seiner Tochter. Der ist mittlerweile auch nicht mehr dort. Der hat schwere gesundheitliche Probleme gehabt und wurde nicht ersetzt. Also die Gemeinde in Derik gibt es noch, aber die sind mittlerweile in Aleppo und sie hat keinen Priester mehr. Das ist ein Bild von der armenisch-katholischen Kirche in Kamischli. Und für die Armenier, die eben alle Nachkommen des Genozids von 1915 sind, ist das Gedenken an diesen Genozid sehr zentral. Das ist logisch, das ist für die armenischen Gemeinden weltweit so der Fall, aber da das wirklich unmittelbare Nachkommen sind, die direkt an der Grenze sozusagen zur Türkei leben, ist das eine sehr zentrale Zeit, also ist der 24. April, der Gedenktag, immer ein sehr zentrales Ereignis. Und 2015 war ja der 100. Jahrestag dieses Genozids. Ich war damals, gerade also am 24. April, nicht in Syrien, aber ich verfolge das auch ein bisschen auch auf Facebook. Und das sind jetzt Facebook-Screenshots von der armenischen Gemeinde in Kamischli. Das obere Bild ist von der armenisch-katholischen Kirche. Und da sieht man nicht nur, dass es eine sehr feierliche Veranstaltung war, sondern man sieht auch die syrische Fahne dort. Und die syrische Fahne ist in diesem Bürgerkrieg ein ziemliches Politikum geworden. Ja, so wie wir diese Fahne hier sehen, wird sie nur von Anhängern der syrischen Regierung verwendet. Die arabische, pro-türkische Opposition verwendet eine andere Fahne, die syrischen demokratischen Kräfte verwenden wieder eine andere. Also wenn man diese Fahne hier so prominent neben der armenischen Fahne, die man ja auch sieht hier, ausstellt, heißt das natürlich auch eine gewisse Loyalitätsbekundung zur syrischen Regierung. Natürlich sind auch Gedenksteine in der gesamten Region für den Genozid zentral, hier der 24. April eben als zentraler Gedenktag. Das finden wir in allen armenischen Gemeinden im gesamten Nahen Osten, außer natürlich in der Türkei selbst. Es kann keine armenische Gemeinde klein genug, also zu klein sein, dass es nicht einen Gedenkstein für diesen Genozid gibt. Und wir sollten das auch immer im Hintergrund haben, wenn wir über die Angst von Christen in der Region, ganz besonders von der Türkei, reden. Ja. Also, dass zumindest zwei größere Gruppen von Christen in der Region, nämlich die Armenier und eben die Assyrer, tatsächlich unmittelbare, schwer traumatisierte, auch über die Generationen hinweg traumatisierte Gemeinschaften sind, die einen Genozid überlebt haben und die sich insofern von jeder Gruppierung, die irgendwie von der Türkei unterstützt wird, in besonderem Ausmaß fürchten. Also das hat nicht nur mit der aktuellen Politik hier was zu tun, sondern hat auch mit historischen Traumata zu tun. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass es natürlich auch andere christliche Gemeinschaften in der Cezire-Region gibt, die aber sehr viel kleiner sind, orthodoxe Gruppen, die unierte Version davon, die griechisch-katholische Kirche und einige evangelikale Gemeinden, die überwiegend aus Konvertiten bestehen. Es gibt dort Christen, die von einer anderen Konfession zu einer evangelikalen Gruppe konvertiert sind, aber eben auch Muslime, weil die relativ aktiv Mission betreiben und eben auch Muslime missionieren, was übrigens nicht nur in Syrien, sondern auch im Irak immer wieder Probleme verursacht, weil ja, weil Apostasie im Islam schon ein besonderes Problem ist, sage ich jetzt einmal, ohne da ins Detail jetzt zu gehen. Und viele Christen der traditionellen christlichen Kirchen deshalb auch ein Problem mit den evangelikalen Kirchen haben, weil die traditionellen Kirchen missionieren keine Muslime, aber für den durchschnittlichen Muslims und Christen sozusagen. Ja. Und die Mission evangelikaler Christen trägt auch mit dazu bei, dass Christen teilweise einen schlechten Ruf bekommen und dass auch christliche Kirchen, die diese Mission nicht betreiben, in den Geruch kommen, quasi die Muslime missionieren zu wollen. In Afrin, das ist die Region, die ganz im Westen, also die kurdische Region ganz im Westen von Nordsyrien, sozusagen hinter Antiochia, hinter dem heute türkischen Antiochia, gibt es eine ganz lange christliche Geschichte. Dort ist auch das Grab des Begründers der Maroniten im Libanon, des heiligen Maron, die ganzen alten Klöster, wo diese sogenannten Stilisten, also diese Mönche, die sich jahrelang auf eine Säule begeben haben, sind die Reste von diesen Klöstern. Und es gab dort auch eine historische armenische Gemeinde, aber die kurdischen Konvertiten war eigentlich die einzige Gemeinde, die 2018 noch existiert hat und die sogar ziemlich lebendig war. Also diese Kirche hat sehr erfolgreich missioniert und es sind auch Konvertiten aus Aleppo vor dem Bürgerkrieg dorthin geflüchtet. Die hatten drei Gemeinden, eine evangelikale Kirche dort. Und 2018, als dann die Türkei dort einmarschiert ist, haben sie so ein Video gedreht, wo ich dann einen Screenshot gemacht habe, wo man sehr sichtbar sieht, dass sie sich under attack fühlen. Und tatsächlich ist es so, dass mit der Eroberung dieses Gebietes nach dem 18. März, wo die Stadt Afrin dann auch erobert worden ist, 2018, der Großteil dieser Christen geflohen ist, weil es auch vorher schon Ankündigungen gegeben hat von pro-türkischen Milizen mit einem Video, wo wirklich offen gesagt worden ist, bei Allah, wenn ihr bereut und zu Allah zurückkehrt, dann wisst ihr, dass ihr unsere Brüder seid, aber wenn ihr euch weigert, dann sehen wir, dass eure Köpfe reif sind und dass es Zeit ist für uns, sie zu ernten. Das sind eben auch aus Sicht der Dschihadisten nicht nur irgendwelche Christen, sondern es sind eben Apostaten, weil sie konvertiert sind. Also es gab ja im IS einzelne Christen, die durchaus im IS überlebt haben und wer die sogenannte Jizya, die Kopfsteuer, bezahlt hat, die aber dann immer höher geworden ist und von den meisten nicht mehr bezahlt werden konnte, durfte sogar im sogenannten Islamischen Staat als Christ bleiben. Aber das gilt natürlich nur die von Geburt an Christen waren. Und wer konvertiert ist, vom Islam zum Christentum konvertiert, das ist für eben nicht nur den IS, sondern für alle Arten von islamistischen Gruppierungen eigentlich todeswürdig und das hat es für diese Gemeinde besonders schwer gemacht. Es gibt laut dem ehemaligen Pastor, mit dem ich ein längeres Gespräch führen konnte, von Afrin im Untergrund noch einige Christen, die nicht geflohen sind, die sich aber in ständiger Todesangst befinden. Und er hat mir einige WhatsApp-Messages von diesen Christen geschickt oder gezeigt, er hat es mir nicht geschickt. Also die befürchten wirklich täglich aufzufliegen sozusagen, dass sie Christen sind und dann getötet zu werden. Viele von denen, die aus Afrin geflohen sind, haben sich nach Kobani zurückgezogen. Das ist jene Stadt, die ihr aus den Medien von 2014 kennt, wo besonders lange gekämpft worden ist zwischen den kurdischen Einheiten und dem sogenannten Islamischen Staat. Früher gab es dort auch armenische Christen, die aber nicht mehr, also die sind entweder abgewandert oder irgendwann konvertiert. Aber seit 2015 gibt es dort auch eine Kirche, die sich Kinesia Biratiye nennt, Bruderkirche auf Kurdisch. Ich habe die auch mal besucht, da sieht man ein Bild von, jetzt nicht beim Gottesdienst, sondern das ist jetzt halt der Altarraum dort, auch eine evangelikale Gemeinde, bestehend aus Konvertiten, aber auch Leuten, die die so eine Erinnerung an ein Christentum in der Familie haben. Ja, also die sozusagen, deren Großeltern zum Beispiel zum Islam konvertiert sind und die sagen, wir sind jetzt zurückkonvertiert zu unserer eigentlichen Religion. Ja, mit den Flüchtlingen aus Afrin, der Pastor aus Afrin zum Beispiel ist jetzt auch Pastor dort, ist diese Gruppe etwas größer geworden, aber auch die fürchten sich natürlich als überwiegend aus Konvertiten bestehende Gemeinde, besonders vor einer möglichen weiteren Invasion der Türkei. Das politische System der Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien ist eines, das sehr auf den Pluralismus der Bevölkerung dort achtet. Ich sage jetzt nicht, dass das bedeutet, dass in der Praxis alle dort gleichberechtigt sind und paradiesisch nebeneinander leben, aber es gibt in der Verfassung de facto, sie nennen es Gesellschaftsvertrag, eine explizite Erwähnung der verschiedenen ethnischen Gruppen und auch der verschiedenen religiösen Gruppen. Und da dieses System sehr säkular ist, ist es sicher die Region, in der auch Christen, aber eben auch Jesiden und andere religiöse Minderheiten ihre Religion sicher am freiesten praktizieren können und auch die Sprache vieler Christen dort, nämlich das Aramäische, hat den Status einer de facto Amtssprache neben dem Kurdischen und dem Arabischen. Ihr seht da auch offizielle Aufschriften sind mehrsprachig. Diese Tafel des Demokratischen Rats für Syrien, also das ist das Proto-Parlament, könnte man sagen, dieser Selbstverwaltung, existiert jetzt auch nicht mehr die Tafel, weil das war in einem Gebiet, das von der Türkei erobert worden ist. Ihr seht eine Nummerntafel aus Kamischli von dieser Selbstverwaltung. Sogar auf der Nummerntafel steht oben mit lateinischen Buchstaben, wie das Kurdische dort geschrieben wird, Kamischli, dann auf Syro-Aramäisch und dann auf Arabisch. Und in der Cesire, also in diesem tatsächlich mehrsprachigen Gebiet, sind auch die Ortsschilder hier in einer Schneelandschaft des Winters dreisprachig, Kurdisch, Arabisch und Aramäisch. Ich habe vorher gesagt, ich werde nochmal darauf zurückkommen, die Kirchenhierarchien einiger dieser christlichen Gemeinschaften sind auch im Nordosten Syriens relativ regierungsnahe und habe euch erklärt, warum das so ist. Das heißt nicht, dass die Laien auch alle regierungsnahe wären. Die Laien sind nämlich natürlich nicht so direkt an die Kirchenhierarchie gebunden. Und es gibt mehrere politische Parteien und Bewegungen, die teilweise auch schon im Untergrund vor Beginn der syrischen Revolution oder des zum Bürgerkriegs gewordenen Revolution in Syrien existiert haben, die heute mit dieser Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens eng zusammenarbeiten und Teil dieser Selbstverwaltung sind. Die beiden wichtigsten sind die Suroye Einheitspartei und die Assyrische Demokratische Partei. Erstere ist die größere, die schon einen gewissen Einfluss in dieser Selbstverwaltung hat. Die hat im Wesentlichen das Konzept, dass alle aramäischsprachige Christen in dieser Region eine ethnische Gruppe wären und versteht sich als Vertreterin dieser aramäischsprachigen Christen in der Region, hat auch Untergrundstrukturen teilweise im Regierungsgebiet, aber kann dort nicht legal arbeiten und hat relativ viele Mitglieder. Die Assyrische Demokratische Partei ist etwas kleiner, was damit zu tun hat, dass die Assyrische Demokratische Partei sich explizit als Vertreterin der Assyrer und nur der Assyrer versteht und der Meinung ist, dass diese Assyrer, die eben 1933 an den Hapur-Fluss gekommen sind, eine eigene ethnische Gruppe sind, die getrennt zu sehen sind von allen anderen aramäischsprachigen Christen in der Region. Beide Parteien haben mit Beginn des syrischen Bürgerkriegs auch Milizen aufgebaut, bewaffnete Gruppen, ähnlich wie wir das im Irak bei den christlichen Hashd-e-Shaabis, wo euch die Petra ein Bild davon gezeigt hat, gesehen haben. Und zwar war es im Wesentlichen der Syriac Military Council, der von der Suroje Einheitspartei gegründet worden ist, und die Habur-Garden, die von dieser assyrischen Partei gegründet worden sind. Seit 2019 haben sich die unter dem Dach des Syriac Military Council zusammengeschlossen. Die Habur-Garden, die wesentlich kleiner waren, sind Teil des Syriac Military Council geworden. Daneben gibt es aber auch noch die Beth Nahrain Women Protection Forces. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, dass ganz besonders in der Ideologie der in Nord- und Ostsyrien dominierenden kurdischen Einheitspartei, einer Schwesterpartei, der PKK in der Türkei, ein Feminismus eine sehr wichtige Rolle spielt und dass die auch eigene Frauenverteidigungseinheiten haben. Und das haben die mit ihr verbündeten christlichen Parteien jetzt auch gemacht. Die sind nicht wahnsinnig groß, muss ich auch dazu sagen, aber es gibt sie. Und es ist doch auch eine interessante Entwicklung, dass es jetzt nicht nur bewaffnete Kurdinnen, sondern auch bewaffnete Christinnen in der Region gibt. Und dann gibt es auch noch eine eigene bewaffnete armenische Einheit, die auch als Teil der syrischen demokratischen Kräfte sind und die nach einem aus der Türkei stammenden linksradikalen Armenier benannt sind, der gestorben ist und also gefallen ist aus ihrer Sicht. Diese Gruppierung ist nicht umsonst am 24. April, also an eben diesem Genozidgedenktag 2019 gegründet worden, auch als symbolischen Beitrag sozusagen der armenischen Bevölkerung Nord- und Ostsyriens gegen eine türkische Invasion in der Region. Was es neben diesen bewaffneten Einheiten noch gibt, ist eine Polizeieinheit, eine eigene christliche, die Sudoro. Auch die ist im Wesentlichen von dieser Suroje Einheitspartei ins Leben gerufen worden, hat sich dann aber gespalten. Also es gibt jetzt zwei Sudoros, eine Sudoro in Kamischli, die eng mit der Regierung, der syrischen Regierung zusammenarbeitet, weil es in Kamischli ja noch Teile der Stadt gibt, die unter Regierungskontrolle stehen. Die Stadt ist quasi so in einem Modus wie Wendi ein bisschen aufgeteilt. Und es gibt eine Sudoro, die weiterhin mit diesen christlichen Parteien verbunden ist, die in der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens sind. Wie wir sehen, sind die Christen ein integraler Bestandteil, oder zumindest ein Teil der Christen ein integraler Bestandteil dieser politischen Selbstverwaltung dort. Also auch in diesem Gebiet können wir definitiv nicht von einer Christenverfolgung reden. Was es aber auch gibt in dieser Region, ist genauso wie im Regierungsgebiet eine Abwanderung der Christen. Aus teilweise ähnlichen Gründen, weil sich die Christen teilweise eher leisten konnten, zum Beispiel Schlepper zu bezahlen, und weil natürlich ganz besonders in der Phase, in der der IS die assyrischen Dörfer am Habur-Fluss attackiert hat, die Christen keine Perspektive mehr in der Region gesehen haben. Diese Abwanderung von religiösen Minderheiten betrifft aber auch nicht nur Christen in der Region, sondern auch andere religiöse Minderheiten, die sich von den Dschihadisten besonders bedroht gefühlt haben, und nicht nur von den Dschihadisten, sondern auch von den türkischen Truppen und ihren Verbündeten. Also das betrifft auch zum Beispiel ganz besonders die Jesiden, aber auch die Aleviten in Afrin. Und die Zukunft der Jesiden in Syrien steht sehr in Frage. Ja, also diese Gruppe könnte tatsächlich aus Syrien verschwinden. Wie schaut es jetzt eben mit den Christen in diesen Gebieten aus, die von der Türkei besetzt worden sind? Es sind jetzt zwei verschiedene Gebiete. Es sind Gebiete, wo die Türkei von einem Teil der Bevölkerung willkommen geheißen worden ist. Also die arabisch besiedelten Gebiete, wo Oppositionsmilizen, mehr oder weniger islamistische, mit der Türkei zusammenarbeiten. Aber eben auch diese beiden kurdischen Gebiete, die besetzt worden sind und wo ein großer Teil der lokalen Bevölkerung vertrieben worden ist. Und unter diesen Vertriebenen sind eben nicht nur die Kurden, sondern auch und ganz besonders die religiösen Minderheiten. nicht nur die Christen, sondern eben auch die Jesiden. In diesen türkisch besetzten Gebieten gibt es heute eigentlich keine aktiven christlichen Gemeinden mehr. Die Kirchen wurden teilweise geschändet, auch die Orte anderer religiöser Minderheiten, jesidische Friedhöfe zum Beispiel, jesidische Heiligengräber. Es gibt ein paar wenige armenische und syrisch-orthodoxe Christen, die geblieben sind, aber die Konvertiten, das habe ich eh auch schon gesagt, vor allem in Afrin, leben in großer Furcht im Untergrund. Und dann haben wir noch das Gebiet der Hayat Tahrir al-Sham, also jenes Militärbündnisses, deren stärkster Teil die ehemalige Jabhat al-Nusra ist, die sich dann umbenannt hat, also Al-Qaida bis 2016, und die sich jetzt zwar im Gegensatz des IS keines Genozids schuldig gemacht hat, aber ein ganz ähnliches Staatskonzept und ein ähnliches Konzept von eben nicht vorhandener Religionsfreiheit praktiziert wie der sogenannte Islamische Staat, und die eben im Gegensatz zum IS bis heute ein relativ stabiles Territorium kontrolliert, nämlich vor allem große Teile der Provinz Idlib. Dort wurden die Christen extrem unter Druck gesetzt. Seit 2020 wurde die Jizya eingeführt, das ist eben die Kopfsteuer, die es Angehörigen von Buchreligionen erlaubt, zwar unter islamischer Herrschaft weiter zu leben, aber eben eine zusätzliche Steuer, die teilweise auch sehr hoch sein kann, bedeutet, und was de facto im Gebiet der Hayat Tahrir al-Sham zu einer weitgehenden Enteignung der christlichen Minderheit führt. Es gibt in der Stadt Idlib keine aktiven Gemeinden mehr, aber es gibt meines Wissens nach, es kann sein, dass man irgendeine Gemeinde dass man die entgangen ist, aber meines Wissens nach sind es 3 Gemeinden in christlichen Dörfern, wo noch ein Teil der Bevölkerung da ist und die von 2 Franziskanermönchen betreut werden. Auch aus der Region gibt es eine massive Abwanderung und einen hohen Druck, vor allem auch durch diese Jizya auf die Christen. Es gibt aber keine genozidale Verfolgung. Also es ist nicht ganz dasselbe wie das, was wir in der Ninive-Ebene durch den IS erlebt haben. Also es hat bisher nicht einmal sozusagen im dschihadistisch beherrschten Gebiet jetzt eine systematische Vertreibung aller Christen gegeben. Aber doch einen sehr massiven Druck auf diese. Jetzt komme ich auf die Frage, die ein bisschen so ihr Thema dieser Tagung ist, zu sprechen. Also gibt es jetzt in Syrien eine Christenverfolgung? Und vielleicht verknüpfe ich das dann schon wieder ein bisschen mit dem Irak, wenn wir nachher in der Diskussion dann beides aufmachen werden. Ich würde sagen, nein, zumindest nicht generell. Ihr seht, die Lage ist in den verschiedenen Teilen Syriens sehr unterschiedlich. Es gibt Gebiete, wo es Religionsfreiheit gibt und wo es definitiv keine Christenverfolgung gibt. Es gibt aber auch Gebiete, wo es einen sehr großen Druck auf die Christen gibt. Ganz besonders die türkisch besetzten Gebiete und die Gebiete der Hayat Tahrir al-Sham, also die von Dschihadisten mit Al-Qaida-Bezug kontrolliert werden. Ja? Dort, wo es diesen massiven Druck auf die christliche Minderheit gibt, existiert dieser Druck aber genauso und teilweise noch stärker auf andere religiöse Minderheiten, nämlich auf die Jesiden, auf Drusen, auf verschiedene schiitische Gruppen. Weshalb teilweise noch stärker? Deshalb, weil aus Sicht, also das Konzept sozusagen des Ahl al-Kitab, der Buchreligion, die zwar nicht gleichberechtigt ist, aber bei Zahlung der Jizya zu schützen ist, ist ein Konzept, das selbst von dschihadistischen Gruppen anerkannt ist, das sozusagen so gemein islamisch ist, dass es als Prinzip nicht in Frage stellen kann. Und damit sind sind Christen, theoretisch auch Juden, die gibt es aber in Syrien nicht mehr aufgrund des, der Konfliktgeschichte im Nahen Osten. Dadurch sind die Angehörigen dieser Buchreligionen theoretisch bei Zahlung der Jizya geschützt. Aber Religionsgemeinschaften, die aus Sicht einer sich selbst als islamische Orthodoxie verstehenden Gruppierung Apostaten, Abweichler, Sektierer sind, also islamische Sektierer sind, für diese Gruppen existiert dieser Schutz nicht. Das sind potenzielle Apostaten. Und ganz besonders in einer politischen Situation, in der aufgrund der geopolitischen Lage mit dem Konflikt zwischen Iran, Türkei, Saudi-Arabien immer mehr eine Konfessionalisierung politischer Konflikte stattfindet, sind damit für solche extreme sunnitische Gruppierungen, oft heterodoxe oder schiitische Gruppierungen, schlimmer als Christen. Der IS hat zum Beispiel auch Schiiten systematisch ermordet in den Gebieten, die er unter Kontrolle bringen konnte. Das heißt, selbst in diesen Gebieten, in denen es tatsächlich jetzt eine massive Diskriminierung, teilweise auch Verfolgung von Christen gibt, ist der Terminus Christenverfolgung meines Erachtens völlig falsch, weil was dort stattfindet, ist sozusagen eine Diskriminierung oder Verfolgung von religiös Andersdenkenden und politisch Andersdenkenden. Ja? Also es geht sozusagen um den Umgang mit Diversität und es geht nicht speziell um die Christen. Also da würde die Bezeichnung Christenverfolgung auch einfach mehr verdecken als klar machen. Ein Riesenproblem sowohl in Syrien als auch im Irak ist meines Erachtens, dass das Fehlen eines staatlichen Gewaltmonopols und eines Rechtsstaates für alle Gruppen, die kleiner sind, noch ein größeres Problem darstellt als für die großen Gruppen. Große ethnische, tribale, religiöse Gruppen, die sich organisieren, haben sozusagen den Schutz von nichtstaatlichen Akteuren, von einer jeweiligen Miliz, einer Partei, eines Stammes und so weiter. Je kleiner die Gruppierungen sind, desto weniger existiert dieser Schutz und desto stärker muss man, um sich zu überleben, an irgendwelche anderen Akteure dranhängen. Deshalb auch zum Beispiel die Sympathie vieler Christen für das syrische Regime, weil um Überleben muss ich mich an einen stärkeren Akteur dranhängen. Und das müssen wir bei allen Debatten darüber, denke ich, auch mit einbeziehen, dass einfach diese Kriegssituation für zahlenmäßig schwache Gruppierungen einfach insgesamt noch prekärer ist wie für stärkere Gruppierungen. Und das betrifft eben, wie gesagt, nicht nur die Christen, sondern auch die Jesiden, die Mandäer im Irak, verschiedene heterodoxe Gruppen. Und das Problem ist, dass natürlich durch die Abwanderung von Angehörigen dieser Gruppen diese Gruppierungen noch schwächer werden. Und das ist eben dieses Dilemma zwischen der persönlichen Freiheit und dem verständlichen Wunsch, zum Beispiel dieser drei jungen Frauen, die du porträtiert hast, sich ein besseres Leben in Europa oder in Amerika oder in Australien zu machen, und der gleichzeitig ebenso verständlichen Kritik von jenen, die zurückbleiben, die sagen, bitte nehmt es nicht noch mehr von unseren Angehörigen auf, weil wir bleiben zurück. Und das wird zusätzlich noch verschärft dadurch, dass jene, die sich leisten können, eben zum Beispiel die durch die europäische Flüchtlingspolitik notwendige Schlepper zu bezahlen, dann eher die Eliten innerhalb der Gemeinschaften sind. Das heißt, wer zurückbleibt, sind dann jene, die sich nicht leisten können, wegzugehen. Das sind oft die eher Ungebildeteren, die eher Ärmeren. Und damit macht es die Verbliebenen noch vulnerabler. Und das ist ein Dilemma, das nicht so ohne weiteres aufzulösen ist. Aber vielleicht können wir darauf noch ein bisschen eingehen später. Wer sich übrigens über die Christen in Nordostsyrien speziell noch interessiert, der findet einen Beitrag von mir auf Englisch in diesem Buch über die Autonomous Administration of Northern East Syria. Aber ich denke mal, so wie ich das jetzt verstanden habe, gibt es jetzt eine kleine Pause und wir können dann noch darüber diskutieren danach.